Wir kommen heute zur schwierigsten Bitte des Vaterunsers. Vielleicht überrascht euch das. Was soll daran schwierig zu verstehen sein? Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir werden es hoffentlich nachher noch verstehen. Für mich persönlich die schwierigste Bitte. Es fällt mir nicht leicht, darüber zu predigen, und ich werde euch im Laufe der nächsten 25 Minuten erklären, warum. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. In vielen Ländern der Erde, vor allem in Trockengebieten, müssen Menschen lange, lange gehen, um Wasser zu holen. Zum Beispiel in Äthiopien. Von dort habe ich diese Geschichte gehört. In Südäthiopien, ein Dorf wie viele andere. Und die Frauen gehen Wasser holen. Nicht die Männer. Die Frauen tragen die schweren Krüge auf dem Kopf. Oben ein Tuch drauf, damit es nicht so hart ist. Großer, schwerer Krug. 8 Stunden Fußmarsch. 8 Stunden, um schmutziges Wasser zu holen für die Familie. Jeden Tag. 8 Stunden. Und dieses 13-jährige Mädchen macht das, seit sie 7 Jahre ist, 6, 7, 8 Jahre alt ist, jeden Tag. Das ist ihr Leben. 8 Stunden in der Wüste oder in der Trockenzeit Wasser holen, da bist du dann geschafft. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für Gameboy oder sonstige anderen Aktivitäten. Und dieses 13-jährige Mädchen, ist eine wahre Geschichte, ist kurz wieder vor ihrem Dorf und fällt hin und der Tonkrug zerbricht. Und dieses Mädchen geht nicht wieder zurück zur Wasserstelle, sondern sie geht zu einem Baum und hängt sich auf. Es war nicht das Wasser nur, das sie verschüttet hat, es war nicht nur der wertvolle Tonkrug, der Besitz der Familie, sondern es war die Schande, die sie über die Familie gebracht hat, dadurch, dass sie das Wasser verschüttet und den Krug zerbrochen hat. Das hat sie nicht verkraftet. Und seht ihr, das ist der Grund, warum es mir schwerfällt, diese Bitte zu bitten, diese Vaterunser-Bitte. Weil ich reich bin. Ich hätte fast gesagt, verdammt reich. Ich bin reich. Es geht mir unglaublich gut. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Erde, die 8 Stunden gehen müssen, um schmutziges Wasser zu holen. Ein Reporter ist da mal hingefahren, als er diese Geschichte gehört hat. Ein Christ hat später ein Hilfswerk gegründet, um Menschen frisches Wasser zu ermöglichen. Und er hat mit Frauen gesprochen, die das täglich machen. Und als er dann eine Möglichkeit geschaffen hat, in manchen Dörfern Wasser zu schöpfen, Brunnen zu bauen, haben diese Frauen ihm erzählt, das ist das erste Mal, dass ich mich überhaupt geachtet und schön fühle als Frau, weil ich zum ersten Mal dieses Wasser benutze, um mich zu waschen. Weil wenn du 8 Stunden gehst, um Wasser zu holen, dann überlegst du dir 20 Mal, wofür du diese wenigen Liter Wasser tatsächlich benutzt. Da muss gekocht werden, da müssen die Kinder gewaschen werden, da muss die Wäsche auch mal gewaschen werden und für die Frauen bleibt meistens kein Wasser übrig. Das müssen wir mal spüren, dass du dir jeden Tag überlegst, reicht das Wasser jetzt für mich noch oder nicht? Und meistens reicht es nicht. Und dann das Gefühl zu haben, jetzt gibt es Wasser, Wasser aus dem Brunnen und ich kann zum ersten Mal mich waschen, mich schön fühlen, mich schmücken, mich fühlen wie eine Frau. Und deshalb heißt dieser erste Punkt eine skandalöse Geschichte und meine innere Barriere. Wie kann ich diese Bitte bitten, unser tägliches Brot gib uns heute, wenn das für mich eine Selbstverständlichkeit ist? Und für viele, viele Menschen nicht. Ich möchte versuchen, mit euch ein bisschen dieser Bitte nachgehen, zu verstehen, was sie bedeutet und was sie mit uns macht. Wir beginnen wieder einmal, wie jedes Mal, mit dem Vater, zu dem wir rufen. Ihr wisst es schon, die jetzt schon ein paar Mal hier waren, der Vater, das ist Exodus-Theologie. Der Vater, die Anrufung des Vaters, ruft in Israel dieses Exodus-Bewusstsein hervor, weil der Exodus die erste Stelle war, die zentrale Stelle, wo sich Gott als Vater Israels vorstellt. Ihr erinnert euch, Exodus 4, 22, sagt Gott zu Mose, geh zu Pharao und sag ihm, Israel ist mein erstgeborener Sohn, lass ihn ziehen. Mit anderen Worten, Pharao, du hast die falschen Leute bei dir. Du hast irgendwie dich vergriffen. Lass die schleunigst ziehen, das sind meine Kinder, nicht meine Sklaven, meine Kinder. Das ist das erste Mal, dass Gott sich als Vater vorstellt im Alten Testament. Und letztendlich beziehen sich alle wenigen Stellen im Alten Testament, wo Gott als Vater sich vorstellt und vorgestellt wird, auf diese Exodus-Erfahrung zurück. Das Vaterunser ist ein Exodus-Gebet. Auch das haben wir schon mehrere Male jetzt miteinander bedacht. Und Leute, nirgends wird es deutlicher als an dieser Bitte. Das ist Exodus-Theologie hoch 5. Denn das haben wir doch vor dem inneren Auge. Das Volk, das befreit ist, jetzt aus Ägypten auszieht und unterwegs ist in der Wüste. Wovon lebt dieses Volk? Das war doch die tägliche Frage, wovon leben wir? Gibt es genug Brot? Wer gibt uns zu trinken? Das ist die Frage. Das ist die Frage des Exodus-Volkes. Wer gibt uns zu essen in der Wüste? Wer gibt uns zu trinken? Unser tägliches Brot gib uns heute, ich hoffe, ihr spürt es, das ist eine Exodus-Bitte, das ist die Bitte des befreiten Volkes auf der Wüstenwanderung. Und ihr kennt diese Geschichte mit dem Manna, was sie da erlebt haben, diesem Brot, das vom Himmel kommt, das täglich da war. Wie lange hat dieses Brot gereicht? 4 Wochen? Gefriertruhe? 6 Monate? Ein Tag. Einen Tag. Brot für einen Tag. Mehr nicht. Am nächsten Tag. Brot für einen Tag. Am übernächsten Tag. Brot für einen Tag. Nur am Sabbat. Da waren es 2 Tage. Weil man am Sabbat nicht arbeiten soll, das Brot nicht einsammeln. Da reichte das Brot für 2 Tage. Ihr kennt alle diese Geschichte. Und das Exodus-Volk ist das Volk, das in der Wüste nichts hat. Es hat nichts. Es hat nichts. Wo denn? Wo hat dieses Volk ihre Vorräte, seine Vorräte? Wo ist die Speisekammer? Wo sind die Nahrungsmitteldepots? Wo ist der Supermarkt? Exodus bedeutet, es ist ein Volk unterwegs, das buchstäblich nichts hat. Nichts. Und das alles von Gott empfängt. Total abhängig ist davon, dass Gott ihnen das tägliche Brot gibt. Man hat in der Kirchengeschichte, in der Theologiegeschichte sehr schnell angefangen, diese Bitte als eine unpassende, als eine störende Bitte im Vaterunser zu empfinden. Ja, die ersten drei Bitten, die sind ja so steile geistliche Bitten, nicht wahr? Dein Name werde geheiligt und dein Reich komme und dein Wille geschehe. Da ist man ja schon fast im Himmel. Und dann wird so profan, so Brot, tägliches Brot, das ist doch irgendwie nicht geistlich. Und hat sehr schnell angefangen, diese Bitte umzudeuten, anzupassen, auch an unsere, natürlich an unsere Gesellschaft, an unsere Zivilisation. Einer, der das so ein bisschen angepasst und frisiert hat, war Martin Luther. Ihr kennt vielleicht die Auslegung aus dem kleinen Katechismus, die viele von euch noch im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt haben. Ich auch. Profitiere noch heute davon. Was ist denn das tägliche Brot, fragt Martin Luther, alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Nicht schlecht. Bitte und versteht mich nicht falsch, wir dürfen um all das bitten. Keine Frage, wir sollen Gott um all das bitten. Aber das ist nicht der Inhalt dieser vierten Bitte. Definitiv nicht. Das ist eine Umdeutung. Man kann das machen. Wie gesagt, es ist biblisch. Aber das ist nicht die Spitze, das ist nicht der Kern dieser Bitte. Eine andere Umdeutung war dann die, dass man das noch geistlicher, noch verallgemeinernd dann gedeutet hat. Ja, eigentlich geht es doch um geistliche Belange. Und natürlich gibt es auch in der Bibel unglaublich viele Anknüpfungspunkte für eine übertragene geistliche Deutung des Brotes. Zum Beispiel dieses berühmte Ich-Bin-Wort von Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Und eigentlich geht es in dieser Bitte doch darum, dass wir Jesus haben. Ist auch nicht schlecht. Bin ich ganz dafür, nicht, dass er mich falsch versteht. Aber das ist noch eine Spur weiter weg von dem, was diese Bitte eigentlich meint, wovon sie eigentlich spricht. Denn diese Bitte ist die Bitte der Armen. Das ist mein vierter Punkt. Diese Bitte ist definitiv die Bitte der Armen. Und sie zeigt uns, dass Jesus absolut verwurzelt war im täglichen Leben der Menschen. Absolut. Er war kein Romantiker. Er hat die Brutalität des Lebens gespürt und ernst genommen. Er hat die Menschen gesehen, die um ihn herum waren. Er sah diese Menschen. Er kannte sie. Er hat mit ihnen im Sandkasten gespielt. So die ersten 3 Jahre, 4 Jahre. Ab 5 Jahren spielen Kinder nicht mehr in der Antike. Ab 5 Jahren arbeiten Kinder. Und das hat diesen Grund. Das hat diese Armut zum Grund. 80% der Menschen in Israel waren Tagelöhner. Unterschicht. Zur Zeit von Jesus hat ein Verelendungsprozess eingesetzt. Da wurden die Menschen noch ärmer, als sie schon waren. Wie gesagt, ungefähr 80% waren Tagelöhner. Was ist ein Tagelöhner? Das hört man schon am Begriff. Einer, der um Lohn arbeitet für einen Tag. Da gehst du morgens auf den Marktplatz und bietest dich an. Und hoffst, dass dich einer anstellt. Großgrundbesitzer, vielleicht ein reicher Handwerker, ein Kaufmann, keine Ahnung. Und dann hoffst du, dass du Arbeit findest. Weil das, was du verdienst an einem Tag, reicht für Brot für einen Tag. Ein Tagelöhner. Das reicht nicht für morgen, das reicht für heute. Und was machst du, wenn du keine Arbeit findest? Und was macht ein Tagelöhner, wenn er krank ist? Deshalb müssen auch alle mitarbeiten. Auch die Kinder, die 10 Kinder oder 12, die er hat, müssen alle mitarbeiten, die Frau auch. Von wegen, Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Das ist eine spätkapitalistische Erscheinung. Ja, nur, dass wir das mal klar haben. So, von wegen irgendwie biblisch. In der Bibel haben die Frauen gearbeitet den ganzen Tag und die Kinder haben auch mitgearbeitet, weil es gar nicht anders ging. Ein Sklave hatte es besser als ein Tagelöhner. Ein Sklave gehörte seinem Herrn und für dein Eigentum, da sorgst du auch ein bisschen, oder? Wenn der Sklave krank ist, kriegt er was zu essen. Der Sklavenbesitzer hat eine soziale Verantwortung für seine Sklaven. Für wen wer sorgt für einen Tagelöhner? Wer? Das ist doch scheißegal, wie es dem geht. Habe ich doch keine Verantwortung. Der war gestern bei mir, heute habe ich überhaupt keinen Bedarf für den. Das interessiert mich einen Scheiß, wie es dem geht. Das juckt überhaupt niemanden. Und so gab es Dutzende, so gab es Tausende in Israel. Und die Menschen sind reihenweise verhungert. Und zuerst die Kinder. Das ist die Realität. Und das ist die Bitte der Armen, der Tagelöhner. Für einen Tag gib uns unser Brot. Nicht für morgen, nicht für übermorgen. Deshalb habe ich auch übersetzt, unser heutiges Brot gib uns heute. Das ist die bessere Übersetzung. Da steht ein Wort, das nur an dieser Stelle vorkommt im Neuen Testament. Es wird ein bisschen gerätselt, wie man das dann übersetzen muss. Und so. Ich glaube, die beste Übersetzung ist, unser heutiges Brot gib uns heute. Wenn man übersetzt, unser tägliches Brot, das hört sich schon so ein bisschen an wie Dauerabo. So wie jeden Tag halt. Das wird immer automatisch verlängert. Wenn Sie nicht kündigen, kriegen Sie am nächsten Tag wieder geliefert so. Nee, unser heutiges Brot gib uns heute. Und ihr merkt, warum mir diese Bitte so unter die Haut geht. Nächster Punkt. Das ist nicht nur die Bitte der Armen, das ist auch die Bitte von Jesus und seinen Jüngern. Vor 30 Jahren, ungefähr 20, 30 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, erschien ein Buch von einem pfingstlichen Pastor. Und dieses Buch hatte den Titel Jesus war nicht arm. Jesus war nicht arm. Ich habe es gelesen. Ich habe damals nicht wirklich verstanden, was für eine unverschämte Frechheit dieser Titel ist. Eine egoistische, blanke Lüge, um die eigene Wohlstandstheologie zu rechtfertigen. Es ist bittere, arrogante Ignoranz, die in diesem Titel steckt. Denn Jesus war arm. Definitiv. Jesus war Zimmermann eine Zeit lang seines Lebens. Davon konnte man leben. Aber er hat alles aufgegeben. Und er zog umher als Wanderprediger. Und er sagt einmal, die Vögel haben Nester, und die Füchse haben Höhlen, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Und das heißt in Palästina im Freien übernachten. Und da wird's richtig kalt. Richtig kalt in Palästina nachts, je nach Jahreszeit. Und wenn du nur das Kleid hast, was du hast, ich habe schon gefroren in Israel, nachts, gebibbert, obwohl ich Decken hatte, um mich zuzudecken. Das wird bis 0 Grad. Und dann hast du nur so ein Kleid, das du anhast. Schlaf gut. Machst du vielleicht kein Auge zu. Und dann gibt es eine Bibelstelle, da geht Jesus, heißt es, und Jesus, Matthäus 12, 1, für die, die es interessiert, oder für die, die in den Kleingruppen sind, ihr habt es schriftlich. Matthäus 12, 1, und Jesus ging durch die Saaten und es hungerte seine Jünger. Und dann haben sie die Ähren ausgerauft. Ich glaube, der dieses Buch geschrieben hat, konnte diesen Titel nur formulieren, weil er noch nie in seinem Leben gehungert hat. Nur dann kannst du so einen Schwachsinn produzieren. Jesus war arm und seine Jünger auch. Und er hat jeden Tag nicht gewusst, was er essen soll. Natürlich gab es auch mal wohlhabende Frauen, die ihn unterstützt haben. Das gab es auch. Lukas 8, Vers 1. Aber das war ja nicht immer. Das war dann auch einmal so wie duschen und mal richtig gut essen wieder zwischendurch. Das ist auch okay. Das konnte Jesus auch genießen. Jesus konnte auch bei reichen Leuten sich einladen lassen. Da gibt es auch Geschichten. Aber meistens hat er aus der Hand in den Mund gelebt. Und er hat diese Bitte selbst so gelebt, wie er sie seinen Jüngern gegeben hat. Er hat nichts anderes gelebt, als das, was er weitergegeben hat. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die Bitte von Jesus und seinen Jüngern. Und es ist die Bitte des Reiches Gottes. Das ist jetzt vielleicht der schwierigste Punkt. Vielleicht der schwierigste Punkt. Im Alten Testament gibt es viele Verheißungen für das Reich Gottes. Und wie sehen diese Verheißungen aus? Denkt mal kurz nach. Ruft das mal ab aus eurem Bibelschatz, den ihr in eurem Herzen tragt. Bitte? Blinde sehen, Lahme gehen. Was noch? Ihr müsst mal echt die Propheten wieder lesen. Da wird jeder von seinem eigenen Most und jeder von seinem eigenen Wein, trinken. Und jeder wird vor seinem eigenen Haus sitzen. Und da wird wieder Jubel und Freude sein. Jeremia 7. Weil es genug zu essen gibt. Die Wüste wird blühen. Es wird ein fruchtbares Land sein. Was wird in diesem Land fließen? Endlich Milch und Honig. Endlich, wenn der Messias kommt, wird dieses Land fruchtbar sein. Und die Wüste blühen und jeder wird zu essen haben. Und dann wird man wieder Hochzeit feiern. Hochzeit feiern. Weil es dann wieder Wein gibt. Weil man sich wieder freuen kann. Das ist übrigens die Bedeutung des ersten Wunders nach dem Johannesevangelium, Hochzeit zu Kana. Da geht es um diese messianische Freude, die anbricht, wenn Gott kommt. Da geht es doch nicht darum, dass Jesus so ein paar Leuten aus der Patsche geholfen hat und dass es genug gibt und dass Jesus nichts gegen Party hat. Das ist doch Quatsch. So, das haben die Jünger alle im Ohr. Es gibt genug. Es gibt zu essen, es gibt zu trinken. Man wird feiern, man wird tanzen. Auf den Straßen Jerusalems wird wieder der Freudentanz zu hören sein. Und die Jünger haben alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Und wir spüren diese Frage quasi körperlich im Raum stehen. Jesus, Markus 10 haben wir die. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was kriegen wir dafür? Es muss doch endlich jetzt dann mal sich auszahlen. Wann bricht die Zeit der Fülle an? Die haben ja schon die Plätze verteilt, die Ministerposten, links und rechts und so. Der Einzug nach Jerusalem stand doch kurz bevor. Das konnte nicht mehr lang dauern, bis diese Zeit anbrach. Und das Schockierende ist, dass Jesus diese Erwartung nicht bedient. Nicht bedient. Er verspricht seinen Jüngern keinen Reichtum. Er verspricht ihnen alles das nicht. In Markus 10, er antwortet auf diese Frage, ja, ihr, die ihr alles verlassen habt, eure Häuser, eure Familien und so weiter, ihr werdet in dieser Zeit Schwestern und Brüder finden, Mütter und Väter. Ihr werdet in Häusern wohnen, die euch nicht gehören. Ihr werdet das alles bekommen unter Verfolgung. Markus 10. Und das ewige Leben obendrauf. Wow. Das ist das, was Jesus seinen Nachfolgern bietet. Vergesst nicht, wir sind noch in der Wüste. Wir sind noch in der Wüste. Was Jesus seinen Jüngern bietet, ist es: Ich decke euch einen Tisch im Angesicht eurer Feinde. Bei mir seid ihr reich, wenn ihr mir nachfolgt. Ich bin euer Reichtum. In der Gemeinschaft mit mir habt ihr alles, was ihr braucht. Und wenn ihr jeden Tag zu essen habt, weil euer himmlischer Vater für euch sorgt, wie für die Sperlinge und wie für die Lilien, dann habt ihr mehr, als ihr braucht. Sorgt euch nicht um den nächsten Tag. Sorgt euch nicht. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Lasst es genug sein. Jesus macht seinen Jüngern deutlich, dass das Reich Gottes durch unsere Entbehrung, durch unser Leiden, durch unsere Nachfolge anbricht. Oder es fällt aus. Oder es fällt aus. Der Weg in das Reich Gottes ist Verzicht und dennoch Freude. Haben wir das nicht gerade gesungen? Vor der Predigt? In dir ist Freude, in allem Leide. Singen wir das nicht? Jesus, du bist genug. Du bist alles, was ich brauche. Meinen wir das wirklich so? Das ist das, was Jesus gemeint hat. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern versprochen hat. Wenn ihr mich habt, wenn ihr mir nachfolgt, dann habt ihr wirklich alles. Ihr habt Freude, die Fülle. Ihr habt den König des Reiches Gottes habt ihr schon in eurer Mitte. Was braucht ihr mehr? Was braucht ihr mehr? Ich finde das unglaublich herausfordernd. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus das tatsächlich so gemeint hat. Und das ist der Punkt, jetzt bin ich wieder am Anfang der Predigt, wo ich dieses Riesenproblem habe mit dieser Bitte. Ich glaube, dass Jesus das wirklich so gemeint hat, dass Nachfolge darin besteht, auf menschliche Sicherheiten ein Stück weit zu verzichten. Jesus sagt mal am Ende der Bergpredigt: Der Weg ist breit, der zum Verderben führt, und viele sind, die darauf gehen. Und der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt, und wenige sind darauf gehen. Wir haben uns angewöhnt, das ganz schnell in diesem Schema zu interpretieren. Da geht es um den Himmel und um die Hölle. Diese Dimension gibt es auch in der Bibel, keine Frage. Aber ich habe eine andere Ahnung, wie Jesus diesen Satz gemeint hat. Ich glaube, dass er ihn so gemeint hat. Es gibt so viel, ich übertrage das jetzt gleich in unsere heutige Lebensrealität. Es gibt so viele Christen, die noch auf dem breiten Weg gehen, die mir gar nicht wirklich nachfolgen wollen. Die laufen einfach weiter auf dem breiten, bequemen Weg. Da geht es ihnen gut. Aber der Weg, mir nachzufolgen, der ist schmal, der kostet was. Wie wäre es, wenn Jesus gar nicht die Menschen meint, die in die Hölle wandern, sondern wenn er uns meint? Uns, die wir alles haben und frech und unverschämt diese Bitte bitten, obwohl wir das Brot haben und wegschmeißen, wenn es schimmlig ist. Wie wäre das, wenn Jesus uns meinen würde und uns herausfordern würde, das nochmal neu zu durchdenken? Ich möchte die Band schon mal auf die Bühne bitten. Wir werden gleich Abendmahl feiern miteinander. Wie können wir diese Bitte des Vaterunsers bitten, und die vergessen, die dieses Brot nicht haben? Wie geht das? Wie soll das möglich sein? Wie sollen wir diese Bitte bitten? Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser Brot. Und wir haben das Brot. Und die neben uns, die am gleichen Tisch sitzen sollten, die gleichen Kinder ihres Vaters sind, die haben nichts zu essen. Wie soll das möglich sein? Diese Bitte mit gutem Gewissen zu bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wie soll das gehen? Wie sollten wir Abendmahl feiern können, am Tisch des Herrn sitzen und nicht an die denken, die nichts zu essen haben? Wie soll das gehen? Ich habe zwei Vorschläge für diese Woche. Ich möchte uns vorschlagen, dass wir vier Bitten oder Gebete verknüpfen mit dem Vater unser in dieser Woche. Jesus, du bist genug für mich. Vater, ich vertraue dir. Da geht es um dieses sorgt euch nicht. Ja, sorgt euch nicht. Hey, ich kenne das. Ich habe dieses Vertrauen nicht, das Jesus hatte. Definitiv nicht. Ich bin ein Sorgenmensch. Ich traue das Gott nicht zu, dass er für mich sorgt. Ich sorge lieber für mich selber. Vater, ich vertraue dir. Ich will das Brot weiterschenken, das du mir gegeben hast. Ich will das Brot weiterschenken, das du mir gegeben hast. Und zeig mir die Not der anderen. Ich will sehen. Ich will sehen. Das erste Wort aus unserer Vision. Sehen. Beten. Helfen. Merkt ihr es, dass das ein Visionsgebet ist? Dass das unser Gebet ist? Dieses Vater unser? Kein anderes Gebet, das so tief hineinführt ins Evangelium. Und ich will noch einen anderen Vorschlag machen. Ich habe gestern Abend mit meiner Frau noch drüber gesprochen, über diese Predigt, noch mit Nicole, die bei uns wohnt im Moment. Meine Frau hat gesagt, du musst das praktisch machen. Du kannst doch die Leute nicht einfach irgendwie so mit der Axt erschlagen und ihnen dann nichts Praktisches mit an die Hand geben. Und wir haben drüber nachgedacht. Und ich habe gestern Abend noch mit der Doris Bahr telefoniert. Und die hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr diese schöne Idee, hat sie uns vorgestellt in der Gemeindeversammlung. Wenige haben darauf reagiert. Wir könnten in der Fastenzeit, also März, wir könnten das noch, also nicht nur diese 6 Wochen, wir könnten einfach mal 2 Monate, März, April, wir könnten einfach auf alles verzichten, was wir nicht brauchen. Und als Orientierung daran, dafür dient einfach mal das Existenzminimum oder diese Berechnungsgrenze für Hartz IV. Gibt ja auch bei uns in der Gemeinde Menschen, die von Hartz IV leben. Die machen das nicht nur 2 Monate, die machen das immer. Kann man im Internet nachschauen. So 2 Kinder und so, keine Ahnung, was man alles so hat und braucht. Und dann kommt da eine Zahl raus, keine Ahnung wie viel, 800 Euro oder so. Weiß nicht, habe es noch nicht gemacht. Werde es aber nachschauen. Ich möchte mich daran auch beteiligen. Und dann zu sagen, das ist meine Monatsgrenze, diesen Monat, im März und im April. Und an das andere, was ich nicht brauche, was da drüber ist, das gebe ich her. Das verschenke ich. Das muss man wahrscheinlich ein bisschen anpassen. Wir wollen auch realistisch sein. Wir wollen nicht so einfach schwärmerisch. Wir haben... Wenn wir nicht immer von Hartz IV leben, haben wir auch gewisse Verbindlichkeiten, denen wir nachkommen müssen. Das kann man vielleicht nicht ganz so 1:1 aus dem Internet übernehmen, aber lasst uns einfach das prüfen, vor uns, mit uns und gucken und sagen, und das ist meine Grenze. Und alles andere in diesen 2 Monaten, nur 2 Monate, das gebe ich her, das schenke ich weiter. Ich möchte in 3 Wochen hier im Gottesdienst, ich werde es dann auch über Newsletter verschenken, ich werde uns 4, 5 Projekte vorstellen, an die wir das Geld geben können. Vielleicht wird eins dabei sein, ich weiß es noch nicht, ich muss mal recherchieren und so, vielleicht wird eins dabei sein, wo es darum geht, Wasser, Menschen Wassermöglichkeiten zu schöpfen, die 8 Stunden gehen müssen, um schmutziges Wasser zu holen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte euch einladen. Ich möchte selber mitmachen. Einfach mal wenigstens ein Stück weit es auszuprobieren, was das bedeuten könnte. Und dann zu gucken, was es mit uns macht. Ich Würde mich total freuen, wenn das echt auf Resonanz stoßen würde. Und da sind wir noch nicht überspannt, wenn wir das machen. Da sind wir noch nicht auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Definitiv nicht. Ich will noch einen Satz sagen. Ich möchte an der Stelle nicht gesetzlich werden. Ich glaube, dass wir klug haushalten müssen. Ich glaube auch, dass sich unsere Gesellschaft verändert hat heute. Wir leben in einer anderen Welt. Der gesellschaftliche Wandel ist ungeheuer. Viele Menschen brauchen ein Auto, um zur Arbeit zu fahren. Und wenn sie das nicht haben, sind sie arbeitslos. Das hilft niemandem, wenn sie kein Auto haben. Wir brauchen nicht irgendwie romantisch werden. Aber wir müssen das prüfen. Wir müssen in dieser inneren Haltung dieses Gebet sprechen. Gib uns unser tägliches Brot heute, dass wir wirklich uns fragen, und was brauche ich nicht? Und was kann ich weitergeben? Und das kann auch so aussehen wie bei Melinda und Bill Gates. Ich nehme jetzt ganz bewusst ein anderes Extrem auf der anderen Seite. Ja, das sind sehr, sehr reiche Leute. Das stimmt schon. Aber die geben auch jedes Jahr Milliarden. Und nicht für Kirchengemeinden in den USA, damit die ihre Marmortreppe renovieren können, sondern für Projekte in Afrika und in den Slums und in den ärmsten Regionen der Welt. Die lassen jedes Jahr Milliarden dorthin fließen. Die reden nur nicht so viel darüber. Und vielleicht haben Melinda und Bill Gates eine Haltung, die tiefer dem entspricht, was Jesus sagt, als ich und du. Dass wir ja nicht anfangen, jetzt irgendwie die Leute zu verurteilen nach dem, was wir meinen, wie viel Geld sie haben. Es geht nicht darum, jetzt gesetzlich zu werden. Man hat das immer wieder versucht in der Kirchengeschichte, das auch auf gesetzlichem Wege durchzudrücken, und hat dann ein furchtbares Schreckensregime aufgebaut, wo man den Leuten vorgeschrieben hat, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das funktioniert nicht. Aber der Stachel muss sitzen. Der Stachel muss in unserem Herzen sitzen. Jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, jedes Mal muss uns in der Mitte, das steht genau in der Mitte, diese Bitte, in der Mitte dieses Gebets muss uns ein Schmerz packen. Ein Fragen, ein Erschrecken und sagen, Gott, was mache ich hier? Was mache ich mit meinem Geld? Wofür setze ich meine Zeit und meine Expertise und meine Kompetenzen ein? Wie verbringe ich eigentlich mein Leben hier auf dieser Erde? Was hast du dazu zu sagen? Lasst uns das jetzt auch bedenken, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Wenn wir das genießen, was Gott uns anbietet, wenn wir uns freuen an den Gaben, die er uns schenkt, an Vergebung und Zuspruch des ewigen Lebens. Lasst uns den Blick über den Tellerrand nehmen, zu denjenigen, die nichts zu essen haben.